die Einführung nicht, denn es ist nicht nur der Jochen da, sondern er hat auch seine Brigitte mitgebracht. Meine Frau ist auch mit dabei. Ich muss mal auf die Uhr gucken, kann ich das lesen? Ja, 25 Minuten habe ich, hat man mir gesagt. Das ist der Plan. Aber das ist der Titel meiner Predigt, Pläne können scheitern. Zum Beispiel, wenn der Prediger nicht aufhört, dann wird es schwierig. Wobei, wir haben unsere Gemeinde damals in einem Altenheim gegründet und einige der Bewohnerinnen und Bewohner kamen dazu. Und eine, wie hieß sie, Oma Bart? Oma Bart, wenn es ihr zu lang wurde, stand sie auf, sagt Amen, Schluss jetzt. Also ich schlage euch diese Variante vor. Amen, Schluss jetzt. Dann weiß jeder Bescheid. Ich bin jemand, der gerne plant. Ich hätte gern alles in einer guten Ordnung in meinem Leben. Ich liebe es, wenn es auch so läuft, wie ich es geplant habe. Kann es irgendjemand verstehen von euch? Gibt es auch welche? Danke. Es gibt ein paar Leidensgenossen. Denn du planst und dann kommt das Leben. Und das Leben meint es mit den Plänen oft nicht gut. Deswegen sagte Bertolt Brecht einmal nur, das ist ein guter Plan, den man ändern kann. Manchmal ist es ja auch gut, dass Pläne scheitern. Ich habe in einem Buch von einem Plan gelesen, von einem deutschen Ingenieur in dem 19. Jahrhundert. Der Plan hieß Allantropia. Wisst ihr, was der machen wollte? Halt das ein wenig. Wisst ihr, was der machen wollte? Der wollte das Mittelmeer trockenlegen, damit man eine Landverbindung nach Afrika hat. Wer war schon mal an der kroatischen Küste oder in Italien? Das wäre fatal, oder? Wo ist unser Urlaub? In der Wüste. Also manchmal ist es gut, dass Pläne scheitern, die sich jemand ausgedacht hat. Manchmal ist es aber auch wirklich herausfordernd. Dann, wenn Dinge scheitern, die du fest eingeplant hast. Zum Beispiel eine Führerscheinprüfung. Und du weißt schon, dann kann ich Auto fahren und dann klappt's nicht. Ne? Oder Schulprüfung. So viele Dinge, die im Leben schiefgehen können. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir erwarten vom Leben, dass das eigentlich alles irgendwie geradlinig läuft. Und es tut es nicht. Und das ist eine Herausforderung. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Pläne können scheitern. Jemand hat es mal so formuliert, am Ende wird alles gut. Und davon bin ich überzeugt. Mit Jesus, am Ende wird alles gut. Der Weg dorthin ist nicht immer gut. Unterwegs ist nicht immer alles gut. Aber am Ende wird alles gut. Ich beschäftige mich zurzeit sehr stark mit der Apostelgeschichte. Und wenn man oberflächlich die Apostelgeschichte liest oder an die Dinge, Ereignisse denkt, dann denkt man, Ausgießung des Heiligen Geistes, Prophetien, Heilungen, Wunder, Zeichen, Halleluja und Bekehrung en masse, oder? Man muss aber genauer hingucken und dann sieht man, dass da eine ganze Menge Verfolgung ist, Gefängnisaufenthalte. Manche Jünger wurden umgebracht, zum Beispiel Stephanus. Auch dort ist nicht alles immer gut gewesen. Und wisst ihr, das glaube ich ist ein Beweis für die Authentizität der Bibel, dass sie solche Dinge nicht verschweigt, sondern genauso beschreibt, wie wir oft das Leben auch erleben. Es funktioniert nicht immer alles so, wie wir es uns wünschen. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus einem glorreichen Kapitel der Apostelgeschichte, nämlich das Kapitel 16. Da ist wirklich nur von Erfolg die Rede, aber der Weg zu dem Erfolg ist immer ein bisschen schwierig. Also in dem Kapitel ist unser Text, dann geht es darum, dass Paulus nach Europa kommt, nach Philippi und dort den ersten Christen bekehrt sozusagen. Und es war eine Frau, auch noch eine Geschäftsfrau und auch noch eine ziemlich dynamische Geschäftsfrau, die hieß Lydia. Und im Anschluss treiben sie sogar noch einen Geist aus, aber fliegen ins Gefängnis. Dann beten sie und das Gefängnis wird durch ein Erdbeben erschüttert. Hammer Kapitel, oder? So Sachen lesen wir doch gern. Aber bitte vergesst nicht, um sowas zu erleben, dass die Gefängnistüren aufspringen, musst du erstmal drin sein. Das ist der uncoole Teil von der Geschichte. Das übersehen wir gerne. Nun, mein Text ist gleich am Anfang. Der wird hier rangeworfen nach der neuen Genfer Übersetzung und ich versuche von hier aus das zu lesen. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus, seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdische Herkunft, während sein Vater Grieche war. diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonium nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Erster Erfolg. Er hat seinen Assistenten, Timotheus, sein wichtigster Schüler. Aber es geht weiter. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten, und forderten sie auf, diese Anordnung zu befolgen. Das bezieht sich auf Kapitel 15. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Halleluja! Täglich! Es läuft ja richtig gut hier für Paulus. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Ups. Als sie sich dann nach Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Geht's noch weiter? Nee, das war's, ne? In Neapolis kann man auf dem Landweg ganz schnell nach Philippi kommen. Da geht die Geschichte nachher weiter. Ich muss euch jetzt bitten, einfach mal in eurem geistigen Auge so eine Landkarte von der Türkei euch vorzustellen. Könnt ihr euch das grob vorstellen? Manchmal, wir haben da sowas schon gesehen, ne? Da irgendwie etwas unterhalb ist dann Israel, ne? So an der südöstlichen Ecke, korrekt. Da ist Paulus gestartet, hat Timotheus aufgenommen und sie wollten nach Provinz Asien. Sie zogen durch Galatien, das ist sozusagen der Mittelteil von der Türkei, heutigen Türkei. Und die Provinz Asien ist sozusagen die Westküste der Türkei. Da sind nachher viele Städte, unter anderem Ephesus. Da wollten sie hin. Aber der Heilige Geist ließ es nicht zu. Paulus wäre aber nicht, wenn er nicht einen Plan B hätte. Na dann gehen wir nach Bithynien. Bithynien, das wäre die Nordküste von der Türkei, also zum, was ist es, Schwarze Meer, dorthin. Dann war das sein nächster Plan. Das mache ich. Aber der Heilige Geist ließ es wieder nicht zu. Was sollen diese Stoppzeichen? Ich habe doch einen super Plan. In Galatien war ich schon, aber jetzt auf nach Asien. Das ist doch wichtig. Nö, sagt der Geist. Na gut, dann gehen wir in den Norden. Da war ich auch noch nicht. Da können wir evangelisieren. Nichevo, sagt der Heilige Geist. Und ich sage, hey, was ist los? Meine guten Pläne. Du kannst doch nicht einfach Stopp sagen. Nun, ich habe da drei Fragen zu. Darf man in der Predigt auch Fragen stellen? Die gebe ich euch mal mit, weil ich nämlich keine Antwort drauf habe. Und ihr sie vielleicht auch nicht unbedingt findet, aber sie sind spannend. Wie hat der Heilige Geist sie gestoppt? Da steht einfach nur, er hat sie gehindert. Wie war das? Was waren diese Zeichen, die sie abgehalten hat, dorthin zu reisen, wo sie wollten? Vielleicht waren es ganz praktische Probleme. Ne? Das Eseltaxi hat gestreikt und sie kamen von A nicht mehr nach B, was heute Bundesbahn ist, keine Ahnung. Oder sie haben dann auf einmal Nachrichten gehört, in Asien ist ganz gefährlich, das geht gar nicht, ihr dürft nicht kommen. Die Bibel berichtet es nicht. Und das ist das Spannende für uns. Woran haben sie gemerkt, dass es der Heilige Geist ist? Das ist die zweite Frage. Denn manchmal sind die Hindernisse ja auch die Hindernisse des Feindes, der uns aufhalten will, das Reich Gottes zu verkünden, oder? Stimmt's nicht? Wie finden wir raus, da kommt das Wasser. Ah, endlich jemand, der mir das Wasser reichen kann. Also wie haben sie gemerkt, dass es der Heilige Geist ist? Das sind zwei spannende Fragen, die die Bibel hier nicht auflöst, die für uns aber auch immer wieder eine Frage ist. Wie hören wir die Stimme des Geistes, sodass wir wissen, sollen wir gehen oder sollen wir anhalten? Und durch welche Elemente spricht er zu uns? Sind es praktische Hinderungsgründe? Ist es ein klares Wort? Kommt er Ewald zu mir und sagt, das darfst du auf keinen Fall tun, so spricht der Heilige Geist? Sowas kommt ja auch vor, ne? Spannende Fragen. Und noch eine dritte Frage. Er ist ja mit dem Team unterwegs. Was macht das mit dem Team? Die sind gestartet und Paulus hat eine Vision. Wir werden das erreichen und wir werden das schaffen und wir werden das tun. Und auf einmal bleiben sie stecken. Nichts passiert. Haben wir uns verhört? Sind wir falsch? Hat einer gesündigt? Haben wir irgendwie innere Konflikte? Ich weiß nicht, wie es ihnen ging, aber ich bin mir sicher, dass diese Fragen im Raum standen. Wie würde es uns denn gehen, wenn wir starten mit einem Plan und dann unterwegs auf einmal heißt, das geht nicht? Dann fangen wir doch auch an zu fragen. Und das Einfachste ist übrigens unter den Umständen zu sagen, das muss bestimmt das Problem des Leiters sein. Das ist ja mal einfach, ne? Da kann man auf den Finger auf jemand anders zeigen. Du bist bestimmt schuld, du hast schlecht geplant oder warum hast du uns überhaupt mitgenommen? All diese Fragen. Nur eins ist klar, die Bibel sagt hier, der Heilige Geist gebraucht zuweilen einen Stopp, um uns zu leiten. Manchmal ist es Gottes Art, uns zu leiten, indem er uns abbremst, aufhält, nicht gehen lässt. Das gebe ich mal zu bedenken. Der zweite Punkt, der mir hier auffällt oder der mir jetzt wichtig wird, ist, okay, das ist ein Rückschlag. Sie kreiseln darum, landen übrigens, wo sie da sind, das ist der nordwestlichste Teil, da bleiben sie hängen, denn südlich nach Asien dürfen sie nicht, nach rechts abbiegen, nach Bithynien dürfen sie nicht, dann hängen sie da. Und jetzt? Wie geht man mit Rückschlägen um? Ich bin sicher, jeder von uns hat das schon erlebt, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Teil des Lebens. Wir erwarten, dass das Leben immer gut läuft und sehen in Rückschlägen oft eine Störung im System. In diesem Fall ist es ein Handeln Gottes. Gott gebraucht es, um uns auf die richtige Spur zu bekommen, auf die er uns anders nicht bekommt. Nun, wie geht man mit Rückschlägen um? Erstens, wir tun so, als ob nichts wäre. Das Problem ist nur, es ist sehr gefährlich. Denn die Trauer und die Wut über diesen Rückschlag, über dieses Versagen, über diesen Fail, die bleiben in uns drin. Wir verstecken sie nur. Und wir bei nächster Gelegenheit rauskommen. Das ist besonders gefährlich, wenn wir als Team unterwegs sind und wir nicht die Dinge ansprechen, die uns Not machen. Sie bleiben da und sie werden bei nächster Gelegenheit dann addiert auf das nächste frustrierende Erlebnis und umso dramatischer wird die Reaktion. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist eine Gefahr. Das ist nicht gesund. Wir müssen damit umgehen. Es gäbe natürlich auch eins, wir kündigen innerlich, so sagt man das heute, ne? Innere Kündigung. Hat ja eh alles keinen Wert, haben alles schon probiert, funktioniert eh nicht. Wenn du lange genug lebst, hast du genügend Rückschläge erlebt, um irgendwann zu sagen, pff, lassen wir das Ganze. Das ist die Herausforderung für uns, immer wieder neu die Leidenschaft, von der wir gesungen haben heute übrigens, in uns aufzubauen und sagen, wir lassen nicht locker. Niemand und nichts kann uns aufhalten. Oder, und das ist der dritte und der Weg, den ich euch empfehle, wir gehen offen damit um, mit unserem Frust, unserem Schmerz. Zuallererst Gott gegenüber. Wir dürfen ihm alles sagen. Und er hat uns sogar ein ganzes Buch in der Bibel gegeben, das uns sogar noch hilft dabei, Schmerz, Wut, Trauer, Frust auszudrücken. Wisst ihr, welches das ist? Die Bibel? Ja, nee, ein Buch in der Bibel. In dem Buch steht auch viel über Lobpreis drin, über Dankbarkeit und zieht ein in die Vorhöfe mit Danken. Na, wisst ihr schon, die Psalmen. Ein Gebetsbuch. Manche Aspekte in dem Psalm sind schon ziemlich heftig. Die sprechen von sehr, sehr starken Gefühlen, von Verlassenheit, von Wut, von Trauer. Wenn du nicht mehr beten kannst, du hast ein Gebetsbuch in der Bibel, dann nutze die Psalmen. Aber sprich es aus. Zunächst vor Gott und wenn nötig, auch im Team, in denen, mit denen du zu tun hast. Nun, keine biblische Botschaft ohne eine gute Nachricht, oder? Wir verkünden ja das gute Evangelium. Am Ende tut sich eine neue Tür auf. Eine Tür, mit denen sie alle nicht gerechnet haben. Ich habe kurz erwähnt, sie sind hängen geblieben am Nordwesten und das war genau der Punkt, wo man sich einschiffen kann nach Europa. Darüber haben sie nie nachgedacht, dass das auch ein Ziel sein könnte. Sie waren ganz versessen auf diese Provinz Kleinasien, diese Türkei, die heutige. Und auf einmal bekommt er ein Nachtgesicht. Und ein mazedonischer Mann, wie auch immer er herausgefunden hat, dass es Mazedonier war, lag es an der Landestracht, keine Ahnung, oder hat er sich vorgestellt, ich bin übrigens ein mazedonischer Mann und ich sagte, komm herüber und hilf uns. Auf jeden Fall, Paulus hat dieses Nachtgesicht und es ist wie wenn die Wolken wegziehen, die Sonne wieder scheint, sagt, ja klar, das ist es. Auch das Team war offensichtlich bereit genug, direkt zu sagen, sofort lichten wir die Anker. Der Knoten wird gelöst, eine neue Tür steht offen. Wisst ihr, das sollte unser Gebet sein. Wenn wir Wut, Trauer, Frust über Hindernisse abgelegt haben, dass wir dafür beten, sagen, Herr, wenn es das nicht ist, wenn du mir dieses nicht gewährst, was ist es dann? Was möchtest du tun? Ich finde das schön, wie Paulus, ich weiß nicht genau, in welchem Brief das steht, ich glaube im Thessalonisch, bin aber nicht ganz sicher, bete dafür, dass mir Türen des Evangeliums geöffnet werden. Ich finde das toll und nicht nur Türen des Evangeliums, klingt gleich so geistlich. Zeigt mir einfach den Weg, den ich gehen soll. Und wenn nötig, warte ich hier, etwas, was ich auch nicht so gut kann. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit Warten. Ich finde das cool, so an einer langen Schlange im Supermarkt, ne? Warten, sehr meditativ. Passt nicht in unsere Zeit, ne? Gott gebraucht es aber öfters, das Ding mit dem Warten. So einen grandiosen Leiter wie Mose, den lässt er 40 Jahre in der Wüste schmoren. Was für eine Verschwendung. Gott hat alle Zeit. Aber wenn er was tut, dann geschehen die Dinge auch schnell. Deswegen erlaubt er sich das manchmal, uns auszubremsen, uns auch eine Phase des Wartens zu verorten. Und eine Phase des Wartens sollte immer eine Phase des Wartens auf den Herrn sein. Herr, was sprichst du? Was hast du? Wie willst du mit mir weitergehen? Die Quintessenz nochmal dieser Geschichte ist, dass der Heilige Geist durchaus einen Stopp verwenden kann, um uns zu leiten. Damit rechnen wir nicht unbedingt. Aber das ist, was er tut. Damit wir auf die Spuren kommen, die wir nicht geplant haben. Denn es ist einfach so, wir haben in unserem Denken auch nur einen Horizont. Bis dahin geht's. Gottes Horizont ist unendlich. Er sieht weiter. Und wenn ich mein Leben anschaue, so gibt es eine ganze Menge Dinge, die in Erfüllung gekommen sind von dem, was ich geplant habe. Aber es sind noch eine ganze Menge Sachen reingekommen, die ich nicht geplant habe und die ich auch nicht gleich begeistert angenommen habe und sage, yay, das wollte ich schon immer mal machen. Wo ich aber erkannt habe, das ist der Weg Gottes für mich. Und das ist am Ende das Entscheidende. Darf ich euch zum Schluss noch drei Gedanken weiterkommen? Denn fast immer, auch bei jungen Christen, aber auch bei langjährigen Christen, kommt immer die Frage, ja, wie kann ich denn die Stimme Gottes hören? Kennt ihr die Frage? Stellt ihr sie euch ab und zu mal? Ja, das kann manchmal schwierig sein, denn das ist ja die entscheidende Frage. Wie kriege ich das raus, was Gott von mir möchte? Wie komme ich an den Punkt, dass ich weiß, welchen Weg er mich leitet? Ich möchte zum Schluss nochmal drei Gedanken dazu weitergeben. Darüber kann man ein Wochenseminar machen, ohne dass man alles angesprochen hat, was dazu gehört. Okay? Also das kann diese Predigt in 10 Minuten, die ich noch habe, nicht erledigen. Aber ich kann euch ein paar Gedanken weitergeben, die euch vielleicht helfen und leiten, weiter darüber nachzudenken. Und die mir vor allem wichtig sind, weil sie unsere Ausrichtung, unser Herz betreffen, damit wir es klar haben, wie gehen wir damit um. Erstens, Gott redet. Nun, manchmal schweigt er auch. Aber Gott ist ein sprechender Gott. Und das beginnt am Anfang der Bibel. Gott sprach, es werde Licht. Schon mal gehört? Das ist der Anfang. Gott hat gesprochen. So hat er geschaffen. Er schafft durch sein Wort. Durch das, was er redet. Gott ist ein redender Gott. Auch zum Beispiel in 1. Korinther 12, da geht es um die Geistesgaben, ne? Da geht es um den Leib Christi, der aufgebaut werden soll. Und Paulus leitet es ein, indem er sagt, ihr habt euch doch von den stummen Götzen zu einem lebendigen Gott bekehrt. Was ist der Gegensatz von einem stummen Götzen? Ein sprechender Gott. Gott ist ein redender Gott. Er möchte mit uns reden. Das heißt, erwarte, dass Gott spricht. Erwarte, dass er zu dir redet. Erwarte aber auch das Ungewöhnliche. Er kann alles Mögliche nutzen. Und das ist mal der zweite Punkt, der da dazugehört ist. Gott kann sich verständlich machen. Und er ist unglaublich kreativ, wie er das manchmal tut. Denk mal bei Mose, ne? Was hat er gebraucht? Einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Das war seine Ansage an Mose. Ich denke jedes Mal, wenn ich das sehe, das möchte ich auch mal sehen. Aber wisst ihr, Gott ist ein kreativer Gott, der macht so eine Nummer, zieht er nicht zweimal durch. Das heißt, ihm fällt immer wieder was Neues ein. Er kann durch Büsche reden. Da war auch so eine Geschichte mit einem Esel, der auf einmal gesprochen hat. Finde ich auch grandios. Obwohl ich nicht weiß, wir haben eine Katze zu Hause, keine Esel, aber also ich weiß nicht, ob ich Lust drauf habe, dass meine Katze zu mir redet. Ne? Ich will auch nicht wissen, was sie so alles denkt. Also das vielleicht weniger. Manchmal ist es Wind. Oder denk mal die tolle Geschichte in Lukas, Ende vom Lukas-Evangelium, wo er durch das Brotbrechen gesprochen hat, als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war. Er brach das Brot und in dem Moment geschah Offenbarung. Wer hätte das gedacht? Das Knacken eines frischen Brotes ist ein Reden Gottes. Gott ist kreativ. Das heißt, wir müssen aufmerksam sein. Und der Heilige Geist hat sogar den dezidierten Auftrag. Er ist gekommen, um uns zu sprechen. Da heißt es in Johannes 14, das 26, dass er uns lehren wird. Ja, wie soll das anders gehen, als dass er zu uns spricht, in unser Leben hineinspricht. Und wir erkennen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Also, Gott ist ein sprechender Gott. Und zweitens, wir können Gottes Stimme hören. Das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Weil wir manchmal denken, ja, ich bin zu niedrig, wer bin ich schon? Kommen so Gedanken euch manchmal in den Sinn? Ihr müsst jetzt nicht strecken, aber manchmal denkt man doch so, mich kann Gott doch nicht gebrauchen. Unfug. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Bist du ein Schaf? Christi? Dann kannst du Gottes Stimme hören. Das ist, was Jesus sagt. Er kennt jeden von uns bei Namen und er ruft uns bei Namen. Und deswegen dürfen wir davon ausgehen, ja, wir sind in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Und der dritte Punkt, da zum Schluss. Es ist aber auch eine Sache der Übung. Ich glaube, dass unser größtes Problem nicht die ersten zwei Punkte sind. Das ist mehr so eine Sichtweise, die wir annehmen dürfen. Sondern, dass wir uns einfach nicht die Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Ich meine, im Alten Testament gab es einen großartigen Propheten, Richter, der hieß Samuel. Gibt es ein paar Samuels unter uns? Das ist auch ein beliebter Name in christlichen Kreisen. Gott hört. Ne? Und das war auch seine Berufung. Und ganz als kleiner Junge ruft ihn Gott. Und wo rennt er hin? Zu seinem Lehrmeister Eli und sagt, hier bin ich. Was soll ich tun? Sagt Eli, ich habe dich nicht gerufen. Das passiert nochmal. Und dann sagt er, Eli, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder ins Bett. Nerv nicht. Ruf Gott nochmal, geh zu Eli. Und dann sagt Eli, ach, hab ganz vergessen, Gott spricht ja, könnte ja auch Gott sein. Dann sagt er, das nächste Mal sagst du, hier bin ich, Herr, sprich. Auch Samuel musste es lernen, Gottes Stimme zu hören. So müssen wir es auch. Und es hat am Ende immer mit einem zu tun, übrigens auch untereinander. Wir verstehen uns immer dann besser, wenn wir eine gute Beziehung zueinander haben. Ich meine, die Stimme meiner Frau ist nach über 35 Jahren, also 35 Jahre sind wir verheiratet, aber die Stimme kenne ich. Ich kann auch die Nuancen so langsam rausspüren, ne? Ihr wisst schon, wenn so, man kann Jochen in ganz verschiedener Form aussprechen. Also, wo ich denke, ups, jetzt wird's ernst, oder ach, jetzt ist er aber ganz fröhlich drauf, ne? Wisst ihr verheiratet, wisst ihr, wovon ich rede? So? Ja? Okay. Warum soll das nicht anders bei Gott sein? Denn alles in der Bibel ist auf die Beziehung Gottes zu uns als Menschen ausgelegt. Und das Reden, das Austauschen ist ein zentraler Nerv einer Beziehung. Wenn wir uns nicht gegenseitig offenbaren, wie wollen wir uns denn verstehen? Wie wollen wir zusammen gehen, wenn wir nicht auch miteinander reden? Das muss ich mir immer sagen, weil meine Frau redet gern, ich nicht immer so. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, innezuhalten. Und das, damit ende ich, guck mal auf die Uhr, hey, das ist die größte Herausforderung, die wir in unserem Leben haben. Innezuhalten, uns Zeit zu nehmen und zu hören. Das einzuüben, Zeit mit Gott zu haben. Ich bin da nicht so richtig gut. Ich sitze dann so, bete und sage, Herr, hier bin ich, jetzt kannst du was sagen. Spätestens nach 10 Minuten denke ich, können wir was machen jetzt wieder? Es gibt andere Menschenkinder, die das vielleicht einen Tick leichter haben wie ich. So ein Nervösling bin ich gern was. Ihr wisst schon, ne? Arme hoch. Ah, gehen wir's an. Aber das zu lernen. Jemand hat mal gesagt, um wirklich der zu werden, der wir sein wollen, gibt es nur einen Rat. Sein Autor, manche kennen ihn vielleicht, Dallas Willard, schon längst gestorben. Falls ihr ein Buch von ihm in die Hand kriegt, nehmen, lesen. Sehr gut. Und er hat auf die Frage eines anderen, recht bekannten Mannes, dessen Mentor er war, gefragt, wie kann ich da werden, der ich werden soll? Hat er lange überlegt und dann gesagt, the ruthless elimination of hurry. Und noch mehr, ich übersetze es gleich. Noch mehr, sagt er, nein. Das heißt, die gnadenlose Ausmerzung der Hast. Und jetzt überlegen wir mal, wie unser Leben aussieht. Wie gemütlich wir so durch unser Leben schlendern. Manchmal, wenn ich in Afrika bin, da schaue ich die an und dann denke ich, die laufen auch einfach langsamer. Ne? Zurzeit arbeite ich in Frankfurt, das ist alles schnell. Hetz, hetz, hetz. Du musst einfach nur mal 10 Minuten am Eingang vom Bahnhof stehen und du bist selber total gehetzt. Wusel, wusel, wusel. Zur Ruhe kommen. Raum schaffen. Damit Christus zu uns reden kann. Ich glaube, wir verpassen ganz viel von dem, was Gott zu uns reden will, weil wir zu beschäftigt, zu hektisch sind, zu viele Dinge in unserem Leben haben. Und viele von denen brauchen wir nicht, die helfen uns nicht. Bringen uns nicht weiter. Überlegt mal darüber nach. Es ist eine Riesen-Challenge, eine Riesen-Herausforderung, Ruhe in unser Leben hineinzubekommen. Und deswegen müssen wir lernen, solche Zeitoasen in unserem Tag zu haben. Würdet ihr mir nicht zustimmen, dass die wichtigste Beziehung in unserem Leben die zu Jesus ist? Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, aber ich frage eure Herzen, würdet ihr dem zustimmen? Warum geben wir dann der Beziehung zu ihm nicht immer diese Priorität, die sie verdient? Warum schaffen wir das nicht? Ich habe mir vorgenommen, das mehr zu lernen. Ich möchte gerne in der Lage sein, so wie Paulus und seine Kompagnons, herauszufinden, wann der Heilige Geist sagt, go, oder wann er sagt, stop. Ich möchte das. Und ich lerne es auch zunehmend. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Aber das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr drauf, so viele Dinge in mein Leben reinzustopfen, die nichts bewirken, die keine geistliche Kraft haben, die mich nur müde machen. Sondern dem Raum zu geben, wo Gott sagt, das möchte ich, dass du tust. Und wo er mit seinem Segen, seiner Power dahinter ist. Weil das wird mit wenig Kraftanstrengung viel bewirken. So möchte ich euch einladen, neu Christus zu suchen, Raum für ihn zu schaffen. Meine letzte Bemerkung ist, und die ist mir wichtig, schaut dabei nie auf euren Nachbarn. Schaut nicht die Geschwister an. Vergleicht euch nicht. Ja, wenn ich so wäre wie er, das hilft nicht weiter. Sondern vergleicht euch immer mit Jesus. Fragt ihn, wo stehe ich? Was kann ich lernen? Mehr brauchen wir nicht, um zu lernen, ihn zu hören und ihn zu verstehen. Amen.